Leute, habt ihr schon vernommen? Habt ihr schon gehört? Es gibt da einen Podcast, der euch Datenschutz erklärt. Endlich jemand, der euch informiert und nicht belehrt. Der euch an die Hand nimmt, wird es mal zu kompliziert. Dr. Datenschutz ist euer Retter in der Not. Dr. Datenschutz, euer Captain und Pilot. Dr. Datenschutz nimmt euch alle mit ins Boot. Mit Dr. Datenschutz wird alles wieder gut.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast der Intersoft Consulting Service AG. Mein Name ist Laura Stoll. Ich bin Juristin und als Datenschutzbeauftragte tätig. Zusammen mit ganz wunderbaren Gästen berichte ich monatlich für euch aus der Welt des Datenschutzes. Und heute habe ich einen ganz besonders tollen Gast bei mir, lieber Alexander Guland. Willkommen im Dr. Datenschutz Podcast.
Hallo Laura, ja, vielen Dank für die Einladung zu eurem Podcast. Ich freue mich wirklich, hier bei dir zu sein, bei euch zu sein und dass wir ein spannendes Thema heute besprechen können.
Ja, du hast es mir denkbar leicht gemacht. Also ich bin... Also wenn man lange genug im Datenschutz ist, dann ist es immer ein Abwechseln inzwischen. Habe ich nicht eigentlich schon über alles irgendwann mit irgendwem schon mal geredet? Und auf der anderen Seite, überraschend, kommen dann doch immer die Themen um die Ecke. In diesem Fall aber, wie gesagt, hast du es mir leicht gemacht, weil du ein Thema mitgebracht hast. Aber bevor wir da direkt ins Thema gehen, einen Schritt zurück. Alle Gäste und Gästinnen werden von mir kurz vorgestellt und du hast auch gesagt, dass es in Ordnung ist, wenn ich das bei dir mache.
Selbstverständlich.
Ja. Also es muss ja schon gewährleistet sein, dass die Leute wirklich wissen, mit wem sie es heute zu tun haben. Weißt du, ich glaube nämlich manchmal, ich bin ein bisschen zu sehr in meiner Bubble. Ich habe so coole Gäste und dann denke ich, na, die müssen ja auch alle anderen kennen. Und naja, und ich, weißt du, für irgendwen ist das ja möglicherweise jetzt der allererste Dr. Datenschutz-Podcast. Die haben sich das erste Mal hierher verirrt und sind vielleicht total frisch im Datenschutz. Und ich glaube, da kann man ruhig mal einen Schritt zurückgehen. Und wir sind ja immer wieder Leute, also ich stelle das fest, ne? Und wenn ihr heute zu denen gehört, die Alexander überhaupt noch nicht kennt, dann stelle ich euch heute Alexander einmal vor. So, Alexander hat Rechtswissenschaft in Bochum studiert. Ach ja, übrigens, Alexander, wenn ich irgendwas sage, was nicht hinkommt, ich habe da überhaupt kein Problem, dann bitte korrigier mich. Ich möchte auf gar keinen Fall, dass hier irgendwas Falsches in der Welt ist.
Alles klar.
Okay, super. Also du hast jedenfalls in Bochum Rechtswissenschaft studiert. Und nach dem Studium bist du erstmal in der Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter nachgegangen an einem Lehrstuhl für bürgerliches Recht. Und ich habe auch gelesen, dass du wissenschaftlicher Mitarbeiter auch bei Hogan Lovells warst. Für einige Zeit im Bereich Privacy und Cybersecurity. Also man sieht gerade... Also Datenschutz war angelegt für dich und dann kam das Referendariat. Ich war total beeindruckt. Also meine Vorstellung vom Referendariat ist, dass das schon sehr arbeitsintensiv ist. Und wenn ich deinen Lebenslauf und deine verschiedenen Stationen richtig verstanden habe, hast du mit dem Abschluss oder beziehungsweise mit dem Zeitpunkt des Abschlusses des Referendariats auch im gleichen Jahr deine Promotion durchgeführt. Also übrigens auch natürlich, surprise, surprise, zum Thema Datenschutzverarbeitung in sozialen Netzwerken. Aber war das auch wirklich so? Also hast du das beides im gleichen Jahr gemacht? Stimmt da mein Wissensstand?
Mehr oder weniger. Also es ist ja immer bei solchen Publikationen wie einer Dissertation, das braucht ja auch seine Zeit, bis es dann am Markt ist. Also da zwischen Fertigstellung und dann, bis es publiziert wird, ziehen auch gerne mal Jahre ins Land. Also.
Ah ja, natürlich, klar, verstehe ich. Weil ich habe mir so vorgestellt, wie du im Ref bist und tatsächlich in der gleichen Zeit, in der du im Referendariat bist, auch es noch schaffst, eine Dissertation zu schreiben. Also ich kenne genügend wissenschaftliche Mitarbeiter, die das neben der regulären wissenschaftlichen Tätigkeit kaum schaffen beziehungsweise als sehr herausfordernd beschreiben. Das reicht ja dann vielleicht auch schon. Aber gut, verstehe ich, da liegt dann gegebenenfalls ein bisschen Zeit dazwischen. Nichtsdestotrotz, nach deinem erfolgreichen Referendariat bist du dann zur PwC nach Düsseldorf gegangen und hast dann da als Rechtsanwalt gearbeitet, im Bereich IP und IT-Recht dann und auch Datenschutz neben dann Cybersecurity. So jedenfalls mein Verständnis. Und dort bist du seither immer noch als Off-Counsel tätig.
Genau.
Und das hat ja noch nicht gereicht seit 2022. Und davor gab es auch ein paar andere Stationen noch als Lehrbeauftragter in verschiedenen Funktionen. Bist du jetzt Professor für Wirtschaftsrecht mit Schwerpunkt Digitalisierung in Aachen.
Das ist soweit korrekt. Völlig richtig, Laura.
Yay! Das Internet hat nicht gelogen. Super. Außerdem, das will ich hier nicht unter den Tisch fallen lassen, viele kennen dich wahrscheinlich auch aus deiner Tätigkeit für den Datenschutzberater. Das ist eine Publikation für Fachpublikum im Datenschutzrecht. Ich gehe fest davon aus, die allermeisten der Zuhörerinnen und Zuhörer werden das auch kennen und dort bist du Mitglied der Schriftleitung. Genau. Und was ich nicht von dir wusste, aber ich habe ja jetzt das Internet zu dir befragt und bei meiner Recherche zu dir ist, habe ich herausgefunden, dass du auch schon mehrfach ausgezeichnet wurdest, nämlich zum Teil als Best Lawyer und auch als Top-Anwalt vom Handelsblatt und auch von der Wirtschaftswoche im Bereich Datenschutz bzw. Data Security and Privacy. Also, das ist schon echt ziemlich cool. Also, das kann man jetzt nicht anderes sagen.
Es macht auch viel Spaß.
Ja, gut, also Spaß musst du, glaube ich, schon haben, weil Langeweile ist bei dir sicher nicht. Und wenn da nicht ein bisschen Leidenschaft dazu kommt, ich glaube, dann wird es schwierig.
Ja, so ist es.
Aber ich finde, also bevor wir in unser Thema steigen, eine Frage drängt sich mir denn total auf. Also das hat auch ein bisschen was damit zu tun, auch wer in der Vergangenheit schon so meine Gäste waren. Und ich weiß noch, die Thematik Vereinbarkeit von wissenschaftlicher Arbeit, nur mit deiner Professur in jedem Fall hast, aber auch durch deine Publikationstätigkeiten wird das ganz deutlich, aber auch der anwaltlichen Tätigkeit bzw. Off-Counsel-Tätigkeit, es ist ja aus meiner Sicht nochmal ganz spannend. Also für manche schließt sich das aus. Also der quasi der Praktiker gegenüber dem Wissenschaftler. Und jetzt frage ich mich, also offensichtlich siehst du das ja nicht so, aber wie machst du denn das und war das schon mal ein Problem?
Ich würde es nicht als Problem bezeichnen. Ganz im Gegenteil, ich finde, das greift Hand in Hand. Also gerade wenn man anspruchsvolle datenschutzrechtliche Fälle zu lösen hat, wenn man ja komplexe Sachverhalte zu beurteilen hat, dann kommt man auch immer wieder an einen Punkt, wo es einfach Neuland ist, wo es halt noch nicht alles schon mal durchdiskutiert ist, wo es nicht durchentschieden ist, sondern wo man sich überlegen muss, wie kann ich das jetzt eigentlich datenschutzrechtlich gestalten? Welche Möglichkeiten gibt's? Welche Risiken gibt's? Und da muss man halt drüber nachdenken. Und das heißt, die anspruchsvolle anwaltliche Tätigkeit unterscheidet sich eigentlich gar nicht so sehr von der Wissenschaft, würde ich sagen.
Mhm.
Von daher geht das durchaus Hand in Hand und meine Off-Counsel-Tätigkeit bei PwC auf der einen Seite und meine wissenschaftliche Tätigkeit an der Hochschule, das greift auch insoweit Hand in Hand, als dass ich natürlich im Rahmen meiner wissenschaftlichen Tätigkeit Erkenntnisse sammle. Also man liest extrem viel und das kann man dann auch gewinnbringend einsetzen. Und auf der anderen Seite natürlich ist es schön, wenn man Einblicke hat in die Praxis, die man dann wieder zurückbringen kann, die man dann Studenten weitergeben kann und sagen kann, hier, so und so läuft's in der Praxis. Woran muss man vielleicht organisatorisch denken? Ne? Datenschutz ist ja nicht nur Recht, sondern auch Organisation. Also Denken in Prozessen. Ich kann noch so klug sein im Datenschutzrecht. Wenn ich es nicht im Unternehmen auf die Straße bringen kann, dann bringt mir es ja alles nichts, ne? Dann ist es für die Katz.
Könnte ich nicht besser sagen, ehrlicherweise. Ich glaube schon, dass ich mit Professor Spartmann ähnliche Fragestellungen schon mal vor geraumer Zeit im Podcast diskutiert und da war auch so ein bisschen die Frage, darf möglicherweise die Wissenschaft auch mal ein bisschen praxisentkoppelter auch mal draufschauen, einfach so um gedankenoffen zu sein, um vielleicht und ergebnisoffen zu sein und naja, die Praxis drängt ja manchmal auch einfach Einschränkungen, ich weiß gar nicht, wie ich das genau nennen soll, also irgendwie so Barrieren, auf die aufgrund der praktischen Anforderungen geschehen und dass manchmal eben auch ja, Wissenschaft dann einfach freier denken darf. Ich komme aber immer wieder zu dem gleichen Ergebnis, wenn das eine das andere fördert und unterstützt, dann sind es in jedem Fall keine Gegensätze.
Ja, da gibt es durchaus Synergieeffekte, das muss man sagen.
Und einfach um 15 Schritte wahrscheinlich zurückzugehen, aber wie bist du denn überhaupt im Datenschutzrecht gelandet? Also das drängt sich ja für die allermeisten Studierenden in der Rechtswissenschaft nicht auf. Wie kam es dazu? Vielleicht nochmal so zwei Worte, das würde mich schon noch interessieren.
Ja, früher war Datenschutzrecht so ein Thema, das war nicht besonders beliebt. Ne? Also da haben sowohl an der Hochschule, als auch als ich dann wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Kanzlei war, da war es immer so, dass die Leute, die Zivilrechtler haben gesagt, geht mir weg damit, das ist öffentliches Recht. Die Öffentlichrechtler haben gesagt, geht mir weg damit, das ist Zivilrecht. Mhm. Von daher ist es eine Hybridmaterie. Und ich finde, das ist eine sehr spannende Sache. Wie bin ich da letztlich gelandet? Ja, ich war während meiner Schulzeit, war ich ein bisschen nerdig unterwegs, sag ich mal. Ich war als Webadmin tätig, habe so ein bisschen was programmiert, Systemadministration gemacht, dies, das, jenes. Das heißt, ich habe eigentlich, will nicht sagen, IT-Hintergrund. Dazu habe ich zu viel mir selbst beigebracht, aber ich komme aus der IT-Schiene ursprünglich. Und das habe ich während meiner Schulzeit gemacht und auch danach. Und dann stand für mich so die Frage, was studierst du? Und Jura klang ganz gut. Hatte ich auch keine Vorkenntnisse. Ich finde auch immer, es ist sehr toll, wenn man etwas studiert oder sich für Dinge begeistern kann, die für einen total neu sind. Mhm. Denn das maximiert natürlich den Bildungszuwachs, den man dann erhält im Rahmen eines solchen Studiums. Und so studierte ich Jura. Und ich glaube, ich war dann im Ende zweites, Anfang drittes Semester. Mhm. Da fand ich eine Stellenausschreibung vom Lehrstuhl für IT-Recht als studentische Hilfskraft. Und darauf habe ich mich beworben. Mhm. Wurde dann auch genommen und ja, so kam das dann halt Hand in Hand, dass wir uns dort befasst haben, zunächst viel mit IT-Recht, ja, im klassischen Sinne, aber auch mit Datenschutzrecht, und das intensivierte sich natürlich dann, als 2011 der erste Kommissionsentwurf für eine Datenschutzgrundverordnung erschien. Wir sprechen vielleicht noch gleich am Rande über diesen Kommissionsentwurf, der hat nämlich durchaus Relevanz für das heutige Thema. Mhm. Ja. Und es hat mir von Anfang an Spaß gemacht, weil es halt eine schöne Querschnittsmaterie insoweit ist, dass halt auch technisches Wissen gefragt ist. Ohne technisches Wissen, also wenn ich technisch völlig unbeleckt bin, dann kann ich nicht ernsthaft Datenschutzrecht machen.
Ist auf jeden Fall sehr schwierig. Also viele haben das vielleicht dann da viel Lernpotenzial, aber dem zu stellen, das lohnt sich wirklich, um viele der Fragestellungen wirklich adäquat begegnen zu können. Sehe ich ähnlich.
Ja. Und das hatte mich dann begeistert und so blieb ich dabei und der Datenschutz hat mich nicht mehr losgelassen.
Ja, man ja bildet ja auch eine Expertise aus und in ja meinen Ausbildungsschritten habe ich immer wieder festgestellt, wenn ich mich den Themen erstmal wirklich gestellt habe und immer mehr wusste, Stück für Stück, also in manchen Bereichen hat das vielleicht mal länger gedauert als in anderen, aber vom Grundsatz her, immer wieder festgestellt, dass so viele Themen so spannend werden, wenn man sich erstmal wirklich auf sie einlässt.
Auf jeden Fall.
Und die Fragestellungen, die man dann ja auch, die sich dadurch ermöglichen.
Ja, ich muss sagen, ich hatte auch einen gewissen, wie soll ich sagen, Vorteil. Ich war dann für ein BMWI-Projekt zuständig, das ich da mit betreut habe. Und dieses BMWI-Projekt, Trusted Cloud, damals hieß es, brachte mich sehr, sehr früh in Kontakt mit sehr vielen interessanten Menschen und sehr vielen interessanten Institutionen. Also es war ein Projekt des Wirtschaftsministeriums und dann hatte man quasi von Anfang an, es ging da um Cloud-Zertifizierungen und die datenschutzrechtlichen Implikationen damals unter Paragraph 11 BDSG, also alten BDSG.
Ja.
Und dass man dann, da habe ich dann quasi von Anfang an mit 6, 7, 8 Aufsichtsbehörden aus Deutschland zusammengearbeitet, mit großen Unternehmen zusammengearbeitet, mit internationalen Kanzleien zusammengearbeitet und das war schon spannend. Und dann auch direkt, Frederik Richter war ja auch schon mal bei euch beim Podcast, mit dem hatte ich dann auch von Anfang an dort Kontakt, dass man direkt, die Stiftung Datenschutz war damals frisch gegründet und da hat man dann direkt die Kontakte und wirklich Kontakt zu hochkarätigen Personen, wo man dann von der Pike auf lernen konnte.
Ja, ist ja auch einfach spannend. Also das sind, also ich weiß ja auch, welche Personen mich auch bewegt haben, als ich meine ersten Schritte im Datenschutzrecht gemacht habe. Und wenn man dann Zugang hat zu spannenden Personen, all den Erfahrungen und ja auch, wenn Leute richtig lange dabei sein und wirklich viel Ahnung haben, viele schaffen es ja auch, dann diesen Sprung so einfach wirken zu lassen, weil sie so viel Ahnung haben und dadurch hat man direkt einen anderen Zugang, als ja, wenn man sich auch immer nur alles alleine arbeiten muss und vielleicht vor komplizierten Aufsätzen sitzt oder Lehrbüchern, bei denen dann die Praxisbeispiele konstruierter oder also deutlich konstruierter sind als Praktiker, die damit tatsächlich jeden Tag arbeiten.
Ja.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Was für ein cooler, privilegierter Start. Sehr cool.
Ja, also ich finde genau, was du sagst, man muss eigentlich mit Recht modellierend umgehen. Ne? Datenschützer müssen mehr gestalten und weniger professionelle Neinsager sein.
ich bin überhaupt sowieso kein gerne Nein-Sager. Also dieses Klischee, der Datenschutz sagt jetzt Nein. Also dem begegnet man ja überall. Und ich habe immer wieder festgestellt, das hat nicht eine Ursache oder nicht mal, je nachdem, wie man trifft, bei dieser Person oder diesem Unternehmen oder wie auch immer, nur eine Ursache, sondern es ist multifaktoriell und viele Einflüsse von außen wirken da auch. Da glaube ich, können wir nur einfach Stück für Stück dran arbeiten. Jeder einzelne von uns, der in diesem Feld mitspielt, durch die Ideen, die wir haben und die Möglichkeiten, die wir sehen und die auch eben auch deutlich machen, das einfach zu zeigen, das ist halt schlichtweg nicht so. Das braucht aber auch Zeit. Also ist der Ruf erstmal ruiniert, ne? Also das ist, es ist halt also dann ordentlich Arbeit. Wobei ich mich manchmal frage, okay, wer hat den eigentlich ruiniert? Okay, vielleicht zu philosophisch und vielleicht zu wenig am Thema. Du hast eigentlich schon die perfekte Brücke vorhin gebaut, als du gesagt hast, dass du ganz früh mit einem Entwurf der dann zukünftigen Datenschutzgrundverordnung zu tun hattest und sagtest, das ist schon ein guter Einstieg in unser Thema. Was ist also unser Thema? Ich habe ja schon gesagt, du hast es mitgebracht. Und als Host kann ich mich darüber auch nur freuen, wenn meine Gäste das machen, weil wir heute über den oder einen möglichen Unterlassungsanspruch im Datenschutzrecht sprechen möchten. Übrigens, ja, für alle, die zuhören und sagen, okay, oh, das ist aber speziell, weiß ich ja gar nicht, ob ich heute noch am Hören dranbleiben wollen. Wir haben auch noch eine besonders schöne Überraschung im letzten Abschnitt des Podcasts, in dem wir noch ein ganz anderes Thema besprechen. Es lohnt sich also total dabei zu bleiben. Und wir wollen über den Unterlassungsanspruch sprechen. Unter anderem hast du gerade jüngst dazu in der neuesten Ausgabe der ZD publiziert zum Thema Unterlassungsanspruch. Und wir haben überhaupt noch nie darüber je im Podcast gesprochen. Also perfekt, um eine schöne, nerdige Nische hier einfach mal gemeinsam zu besprechen. Aber ich musste jetzt einfach mal 5 Schritte, du siehst, das ist das Thema für heute. Wir machen immer mal ein paar Schritte zurück, um uns dann dem Thema zu nähern. Also hol uns doch einfach mal ab. So, wir stellen uns heute mal erstmal ganz dumm. Was versteht man erstmal unter einem Unterlassungsanspruch und was hat das mit Datenschutzrecht zu tun?
Ja, ich beginne direkt erstmal mit der ersten Frage und ich weiß ja, dass ihr auch einige Zuhörer habt, die keine Juristen sind. Also, genau. Was die Zuhörer jetzt nicht sehen können, ist mein Garten, den ich hier im Hintergrund habe. Und du siehst es, Laura, ja. Hinten in meinem Garten steht auch ein großer Grill.
Ah, das ist, was da abgedeckt ist. Alles klar, sieht sehr gemütlich aus.
Genau. Und jetzt stellen wir uns vor, ich grille regelmäßig in meinem Garten und dann es ist ein Kohlegrill und die Rauchschwaden ziehen rüber in den Nachbargarten. Und der Nachbar, der mag es vielleicht nicht. Der Nachbar stört sich daran, dass ich hier die ganze Zeit grille mit meinem Kohlegrill und dann will der Nachbar vielleicht, dass ich aufhöre. Und dann sage ich, nee, ich muss grillen. Das ist mein Hobby.
Und ich muss grillen, ist schön. Ja, wir müssen alle grillen, finde ich gut.
Ja, dann einigt man sich vielleicht, ja, ich höre jetzt auf zu grillen, aber am nächsten Tag will ich wieder grillen. Und dann grille ich nochmal und wieder ziehen die Rauchschwaden rüber und wieder fühlt sich der Nachbar gestört. Denn diese Rauchschwaden ziehen auf sein Grundstück. Und dann will er vielleicht, dass ich dauerhaft damit aufhöre, genau das zu machen. Und dafür sind Unterlassungsansprüche da, dass man sagen kann, man wird verpflichtet oder man kann jemand anderes im Klagewege dazu verpflichten, bestimmte Handlungen in Zukunft zu unterlassen. Das sind im Prinzip Unterlassungsansprüche. Es gibt zahlreiche Unterlassungsansprüche in deutschen Gesetzen. Ein wichtiger, der auch was mit Datenschutz zu tun hat, ist der sogenannte quasi-negatorische Unterlassungsanspruch. Der wird häufig im Persönlichkeitsrecht relevant. Da will ich jetzt noch gar nicht so ins Detail reingehen. Man muss sich vorstellen, worum geht es bei diesen Unterlassungsansprüchen im Datenschutzrecht? Jemand verarbeitet Daten und ein anderer stört sich daran. Und er möchte halt, dass diese Daten nicht mehr so verarbeitet werden. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, wie komme ich da hin? Also kann ich von einem Verantwortlichen einfach verlangen, dass der diese Datenverarbeitung unterlässt?
Ja, spannend. Und da ich ein bisschen den Gedanken hatte, dass Unterlassungsansprüche vielleicht noch nicht ganz so intensiv bei unseren Zuhörern in der täglichen Arbeit waren oder möglicherweise gar nicht so direkt auf dem Schirm, weil, kleiner Disclaimer, ist jetzt nicht so, wer jetzt denkt, okay, ich habe was völlig verpasst in der DSGVO, ich habe die doch eigentlich von vorne bis hinten gelesen und den Artikel, bei dem irgendwie Unterlassungsansprüche drin, den habe ich irgendwie verpasst. Dem sei an dieser Stelle gesagt, da kann man auch lange suchen. Richtig, Alexander?
Das stimmt. Das ist schwierig, diesen zu finden. Das war mal früher einfacher. Also es gab einmal in dem entwerften Kommissionsentwurf gab es einen Artikel 17 und dieser Artikel 17, der hatte noch die Überschrift Recht auf Vergessenwerden und auf Löschung. Mhm. Und neben diesem Recht auf Löschung, was wir in Artikel 17 haben, war darin auch enthalten ein Anspruch auf Unterlassung jeglicher weiterer Verarbeitung.
Oh, das klingt schon mal richtig.
Das klingt nach einem Unterlassungsanspruch. Mhm. Und in der aktuellen Version, also in der finalen Version der DSGVO, haben wir so etwas nicht mehr. Und deswegen können wir da aktuell lange suchen. In verschiedenen Konstellationen hat man schon Unterlassungsansprüche irgendwo gefunden, sage ich mal.
Mhm.
Die kommen aber nicht unmittelbar aus der DSGVO selbst. Es gibt da im Wesentlichen drei Konstellationen. Klagen durch Mitbewerber, Klagen durch Verbraucherzentralen und Klagen durch Betroffene selbst. Mitbewerber, das kommt aus dem Wettbewerbsrecht. Das heißt, da stört sich ein Unternehmen daran, dass das andere Unternehmen rechtswidrig Daten verarbeitet und sich dadurch vielleicht irgendeinen wettbewerblichen Vorteil erschleicht.
Ja.
Und jetzt gibt es einen Unterlassungsanspruch aus dem Wettbewerbsrecht und dieser könnte jetzt durch einen Mitbewerber geltend gemacht werden. Das ist die erste Konstellation. Die zweite Konstellation betrifft Verbraucherzentralen. Die können nämlich Unterlassungsansprüche aus dem Unterlassungsklagengesetz herleiten. Und auch da stellt sich im Prinzip eine ganz ähnliche Problematik. Unter welchen Bedingungen ist das jetzt im Detail möglich? Aber es ist im Grunde sehr ähnlich wie bei den Mitbewerbern. Mhm. Und schließlich gibt es die Betroffenen selbst, also die dritte Konstellation, wo kein Mitbewerber, keine Verbraucherzentrale gegen den Verantwortlichen vorgeht, sondern der Betroffene selbst sagt, bitte verarbeite meine Daten nicht mehr so in dieser Weise. Ja, und soweit das allgemeine Persönlichkeitsrecht betroffen ist, könnte man drüber nachdenken, diesen Anspruch aus dem BGB herzuleiten, Paragraphen 1004, 823, in Verbindung mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht.
Mhm.
Da stellen sich dann verschiedene Folgefragen. Also inwieweit lässt die DSGVO überhaupt solche Ansprüche aus dem BGB neben den datenschutzrechtlichen Ansprüchen zu? Oder gibt die DSGVO vielleicht doch selbst einen datenschutzrechtlichen Unterlassungsanspruch?
Und was mich natürlich also interessieren würde, ist, also es ist aber auch meiner Neugier geschuldet und die privilegierte Situation, in der ich bin, nämlich einfach alles fragen zu können, wenn ich einen tollen Gast habe. Warum denkst du konkret darüber momentan nach? Beziehungsweise, das scheint dich ja schon länger, der Artikel ist veröffentlicht, das hat dich ja offensichtlich beschäftigt. Gab es da jetzt einen konkreten Anlass, dass du gesagt hast, da müsse man jetzt mal ganz genau schauen. Vielleicht mal so. Also ich meine, sonst kriegt man ja vielleicht direkt den Ruf wieder, der Wissenschaftler, der sitzt da in seinem Kämmerlein. Und welchen Ansatz gibt es denn da hier überhaupt praktisch drüber nachzudenken?
Ja, es sind im Prinzip drei EuGH-Entscheidungen, die mich da hingebracht haben. Hm. Der EuGH hat erstmal in dem Urteil Lindenapotheke festgestellt, dass die DSGVO das Wettbewerbsrecht nicht sperrt. Also für den ersten Fall, Klagen durch Mitbewerber, haben wir eine EuGH-Entscheidung, die sagt, okay, Mitbewerber können prinzipiell übers Wettbewerbsrecht vorgehen und Unterlassungsansprüche geltend machen. Also die DSGVO sperrt wettbewerbsrechtliche Rechtsbehelfe nicht. Das ist jetzt auch nicht so trivial, weil wir dann darüber nachdenken müssen. Das führt uns zu ein paar Folgefragen. Ich weiß nicht, das führt wahrscheinlich zu tief. Das führt nämlich dann zu der zentralen Frage. Erstens, ist dieser Paragraph 3a UWG überhaupt europarechtskonform? Dazu gibt es keine Rechtsprechung, was ein hochgradiges Problem ist, was bislang noch kaum beleuchtet wurde.
Ja.
Und zweitens, und das ist eine Frage, auf die es sich fokussiert, sind Datenschutzvorschriften eigentlich Marktverhaltensregelungen, weil ich über das Wettbewerbsrecht nur Marktverhaltensregelungen durchsetzen kann. Aber zurück zur Frage, der EuGH sagt, prinzipiell können Mitbewerber auf Unterlassen klagen. Und das Gleiche hat der EuGH auch gesagt für Verbraucherverbände. Also auch da sperrt die DSGVO es nicht. Jetzt gibt es ein Verfahren beim EuGH, das heißt Quirin Privatbank.
Mhm.
Und dieses Verfahren befasst sich allgemein mit der Frage, gibt es originäre datenschutzrechtliche Ansprüche in der DSGVO? Häufig hat das dann einen wenn der Betroffene selbst gegen den Verantwortlichen vorgehen möchte, hat das häufig einen Schnittbereich mit Persönlichkeitsrechtsverletzungen.
Mhm.
Das heißt, man musste dann auch sich fragen, sperrt eigentlich dieser vermeintliche Unterlassungsanspruch aus der DSGVO die nationalen Unterlassungsansprüche bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen? Was sind die Voraussetzungen dieses Unterlassungsanspruchs, wenn es einen solchen geben sollte? Oder sind vielleicht Paragraphen 823.004 parallel anwendbar? Das hatte der BGH dem EuGH vorgelegt. Und es gibt einzelne Urteile, sowohl in Deutschland als auch vom EuGH, die sich so ein bisschen mit diesen Unterlassungsansprüchen bereits befasst haben.
Mhm.
Der Antrieb zu dem von dir erwähnten Artikel kam eher vor dem Hintergrund der Schlussanträge des Generalanwalts. Denn der Generalanwalt, der hat sich dazu geäußert, ob es jetzt datenschutzrechtliche Unterlassungsansprüche aus der DSGVO gibt. Und diese Äußerung finde ich ein bisschen problematisch. Und ich habe gedacht, okay, bevor der EuGH jetzt ein Urteil spricht, dann muss ich was dazu publizieren. Vielleicht schaut ja irgendein kluger Richter da drauf und fühlt sich inspiriert und schafft es dann, diesen datenschutzrechtlichen Unterlassungsanspruch, wenn es ihn geben sollte, auf rechtsdogmatisch tragfähige Beine zu stellen.
Mhm. Alexander, wir haben im Podcast schon mal eine Folge der Vorlagefrage gewidmet und da sei an der Stelle nochmal kurz darauf verwiesen, wer jetzt sagt, okay, was heißt das eigentlich, wenn jetzt hier vorgelegt wird, wie läuft das, was ist da zu erwarten, wie arbeitet da der EuGH, da könnt ihr gerne dort schauen. Aber vielleicht, ich kann mich nicht erinnern, ich glaube aber nicht, wie sind diese, ja, wie ist der Generalanwalt, wie diese Aussagen, die da getroffen, wie ist das einzuordnen, ist das rechtspolitisch, ist das Verfahrensbestandteil, kannst du das kurz ein bisschen erklären, so dass man als Zuhörer einmal zuordnen kann, okay, was ist denn, wenn da jetzt sowas in der Welt ist? Offensichtlich hat es dich ja ein bisschen so angepiekst, sodass du gesagt hast, da muss ich jetzt mal was zu sagen.
Genau, also wie läuft's bei einem Vorlagebeschluss? Also ein nationales Gericht legt dem EuGH etwas vor, weil es selbst nicht so genau weiß, wie ist es mit dem Europarecht. Also immer dann, wenn das nationale Recht droht, mit dem Europarecht zu interferieren und es Unklarheiten gibt, kann ein nationales Gericht vorlegen. Teilweise sind sie sogar dazu verpflichtet. Und dann gibt es Vorlagefragen. Diese Vorlagefragen bilden dann sozusagen den Eingang des Verfahrens und der Generalanwalt ist eine Institution am Europäischen Gerichtshof. Das hat nichts mit Rechtspolitik zu tun. Das hat auch nicht damit zu tun, dass der Anwalt, also dieser Generalanwalt, dann für eine der beiden Parteien Partei ergreifen würde, sondern der Generalanwalt beantwortet oder erklärt, wie seines Erachtens diese Vorlagefragen zu beantworten sind. Ganz häufig folgt der EuGH dann in seiner Entscheidung dann auch dem Generalanwalt.
Mhm.
Ich glaube, irgendwer hatte mal gesagt, so in 2/3 der Fälle folgt der EuGH dem Generalanwalt. Inwieweit diese Zahl valide ist, das weiß ich nicht.
Oh, es gibt bestimmt eine Statistik. Irgendwer führt immer irgendwo eine Statistik. Bestimmt.
Ja, und ich hab eine wirklich hohe Meinung von diesen Generalanwälten. Also beispielsweise im Fall Lindenapotheke. Wer sich da einmal die Schlussanträge des Generalanwalts oder in Meta-Plattforms die Schlussanträge des Generalanwalts durchliest, das ist juristisches, absolutes Hochrecht. Darauf, da muss ich wirklich meinen Hut ziehen. Denn das sind extrem kluge Leute, die auch, ich sag mal, manchmal über den Horizont des Gerichts hinausgehen, sondern wirklich kluge Anmerkungen machen, die dann gelegentlich aber auch verworfen werden und teilweise auch sehr philosophisch sind, ist auf jeden Fall lesenswert.
Spannend.
In dem Fall allerdings, kommt der Generalanwalt aber zu anderen Erkenntnissen, als ich komme oder als ich es für befürwortenswert halte.
Ja gut, also drängt sich ja die nächste Frage auf, vielleicht vom Ergebnis und dann vielleicht wieso. Was ist denn rechtsdogmatisch aus deiner Sicht, wenn wir in der DSGVO wirklich nach dem Unterlassungsanspruch oder nach einem Anspruch, worauf man das gründen kann, das Unterlassen, was ist denn aus deiner Sicht der richtige Weg? Vielleicht hören die ja auch den Podcast. Wer weiß?
Wer weiß. Das wäre natürlich auch gut. Nach meiner Auffassung, ich bin mir ehrlicherweise nicht hundertprozentig schlüssig, ob es einen solchen Anspruch gibt. Mhm. Ich glaube aber, der EuGH wird einen solchen Anspruch bejahen.
Spannend.
Denn er hat in verschiedenen Verfahren, also da gab es im September 2021, meine ich war es, einige äußerst relevante EuGH-Entscheidungen zu sogenannten Delisting-Fällen. Und da sagt der EuGH, ja, es gibt irgendwie sowas wie einen Anspruch auf Nicht-Anzeige, Nicht-Weitergabe personenbezogener Daten, der in die Zukunft gerichtet ist. Das ist das Schöne bei Unterlassungsansprüchen. Die meisten Ansprüche wirken so ein bisschen in die Vergangenheit. Ein Unterlassungsanspruch wirkt in die Zukunft. Mhm. Und der EuGH hat gesagt, ja, sowas gibt es mehr oder weniger. Deswegen glaube ich, wenn der EuGH konsistent bleiben wird, dann wird der EuGH feststellen, es gibt einen datenschutzrechtlichen Unterlassungsanspruch.
Ja.
Meines Erachtens ist dieser, wenn man diesen bejahen möchte, kann man diesen am ehesten aus Artikel 18 der DSGVO herleiten. Es gibt daneben, neben meiner Auffassung, eine Mindermeinung, die vom Generalanwalt vertreten wird, lustigerweise. Der leitet diesen aus Artikel 79 ab. Und die ganz herrschende Meinung, wie auch der BGH schon mal entschieden hat, sich aber selbst offenbar nicht ganz erinnert, der sagt aus Artikel 17 DSGVO. Das wiederum, das ist die ganz herrschende Meinung, die ich aber allerdings für falsch halte.
Okay, Artikel 17, glaube ich, sind die Zuhörer und Zuhörer voll informiert. Das also im Sinne von, die wissen, kennen die Norm. Ich glaube aber, Artikel 18 ist für manche so eine kleine Dunkelnorm in der DSGVO. Und da das erstmal das ist, was du vertrittst, würde ich einmal mal ganz kurz, also Artikel 18, ne, Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, nur so als sweet reminder von meiner Seite, erklär mal, wie du es in Artikel 18, wie du das darauf stützt und warum du das diese Herangehensweise befürwortest. Ich finde, die Zuhörer können das vom Generalanwalt, können die alleine lesen. Das ist ja vielleicht auch mal ganz spannend. Ich verlinke euch das auf jeden Fall mal in den Shownotes. Aber Alexander, du bist mein Gast. Ich bin erstmal vor allen Dingen gespannt, wie du das herleitest und wie du das erklärst.
Ja, Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe B ist da ganz interessant. Der heißt Recht auf Einschränkung der Verarbeitung und da steht drin, dass die betroffene Person eine Einschränkung der Verarbeitung dann verlangen kann, wenn sie selbst die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnt und also wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person will keine Löschung, sondern will eine Einschränkung der Nutzung dieser Daten. Und das klingt für mich ganz nach diesem Fall. Ich möchte einfach, dass meine Daten nicht weiter für bestimmte Zwecke verarbeitet werden. Ich habe vielleicht gar nichts gegen die Speicherung. Häufig gibt es ja auch gesetzliche Pflichten, die mich zur Speicherung verpflichten. Von daher als Betroffener sage ich, schön und gut, speichere die Daten meinetwegen, aber ich möchte nicht, dass du die Daten weitergibst. Ich möchte nicht, dass du die Daten veröffentlichst.
Da habe ich eine Idee. Wie wäre es mit einem schönen Beispiel, um das mal greifbar zu machen? Du hast mir in unserem Vorgespräch offenbart, dass du den Podcast schon ein, zwei Mal gehört hast. Deswegen dürfte dir das nicht ganz unbekannt vorkommen. Es ist Zeit, die Laura GmbH muss mal wieder zurückkommen. Für ein schönes, greifbares Beispiel. So, Zuhörerinnen und Zuhörer, die davon noch nie gehört haben, die werden jetzt sagen, um Gottes Willen, was ist die Laura GmbH? Das ist natürlich eine rein fiktive GmbH, die vor geraumer Zeit Cornelius und ich uns ausgedacht haben, neben übrigens der Cornelius GmbH, die es auch gab, um bestimmte Beispiele verbildlichen zu können. Und die Laura GmbH stellt kleine Mini-Lauras her. Und wer jetzt das erste Mal hört und denkt, um Gottes Willen, wie kommt man auf solche Sachen? Die kann ich aber nur sagen, hört euch einfach alle wunderbaren Folgen dazu an. Und dann wird das alles viel mehr Sinn für euch machen. So, also die Laura GmbH hat einen tollen Kunden. Und das ist ein richtiger Fan. Der hat die Mini-Lauras in allen Variationen. Und wer jetzt findet, das ist egozentrisch, ich kann es total nachvollziehen. Aber das Beispiel ist hoffentlich gut genug, um es greifbar zu machen. So, und der hat Bade-Laura und der hat Ski-Laura und die sinkende Laura, der hat sie alle. Und weil er so happy ist mit den Mini-Lauras, hat er an den Kundensupport von der Laura GmbH geschrieben, die Mini-Lauras geben mir jeden Tag einen Grund mehr, glücklich durch die Welt zu gehen. So oder so ähnlich war die Aussage. Mein Kundensupport fand das mega und dachte, das ist das Testimonial schlechthin und hat das auf die Webseite der Laura GmbH gesetzt und hat der Betroffene ist der liebe Herbert und hat auch den Herbert genannt als denjenigen, der das gesagt hat. So, Herbert findet das aber jetzt gar nicht witzig, weil er findet zwar schon gut, dass dieses Feedback zu geben an den Kundenservice und wollte einfach das auch mal klarstellen. Vielleicht fühlte er sich auch in der Situation mal zu erklären, warum er so viel bestellt. Aber er hat jetzt also überhaupt nicht damit gerechnet, dass das auf die Webseite kommt. Und Herberts Freunde verstehen das sowieso nicht, finden das jetzt auch alle ganz komisch. So, er will jetzt jedenfalls, dass das von der Webseite kommt. Alexander, und jetzt kommst du. Also erstens ist das natürlich ein super fiktiver Fall, aber ist das ein schöner Fall dafür? Weil der will nämlich, dass das da nicht mehr ist. Aber der sagt, ja, das Feedback kann schon bleiben. Außerdem hat er ja auch immer bestellt und das ist ihm auch schon klar, dass die Unterlagen ja wohl auch irgendwie aufbewahrt werden müssen. Was kann Herbert machen?
Gehen wir da einfach mal durch. Also die erste Voraussetzung des Anspruchs ist eine rechtswidrige Verarbeitung. Ja, und dann müssen wir uns überlegen, auf welcher Rechtsgrundlage denn diese Laura GmbH dann die Veröffentlichung auf ihrer Website über den Herbert verarbeitet. Einwilligung haben wir nicht.
Mm-mm.
Vertragserforderlich ist es wahrscheinlich auch nicht.
Mm-mm.
Und dann bleibt uns eigentlich nur noch die Interessenabwägung nach Artikel 6.1f. Mm-hmm. Kann man so oder so sehen. Das ist das Schöne bei Abwägung.
Ja, darauf haben wir das gestützt, ja, aber.
Ja, man kann wohl auch sagen, der Betroffene, also bei Artikel 6.1f stellt man ja auf vernünftige Erwartungen des Betroffenen ab. Und wenn ich jetzt Feedback an den Kundensupport schreibe, dann muss ich eigentlich nicht damit rechnen, dass es dann veröffentlicht wird auf der Website.
Vielleicht nicht.
Also Interessenabwägung ist wahrscheinlich hakelig.
Oh, ja.
Also.
Na, und er ist ja offensichtlich auch nicht glücklich damit, ne? Also.
Wird man wahrscheinlich dann auch als Widerspruch im Sinne des Artikel 21 auslegen müssen.
Mhm.
Jedenfalls sagen wir, okay, es ist eine rechtswidrige Verarbeitung. Wir kommen mit dem 6.1f nicht weiter. Einwilligung, Vertragserfüllung kommen nicht in Betracht. Also haben wir eine rechtswidrige Verarbeitung. Damit haben wir die erste Voraussetzung dieses datenschutzrechtlichen Unterlassungsanspruchs über Artikel 18 bereits liegt uns vor. Zweitens brauchen wir dann eine Äußerung des Betroffenen dahingehend, dass er die Löschung der Daten ablehnt und eine Äußerung, dass er stattdessen die Einschränkung der Nutzung verlangt.
Mhm.
Es sind eigentlich zwei Äußerungen, würde man meinen.
Ja.
Aber das glaube ich noch nicht mal. Denn in dem Moment, wo ich die Einschränkung der Nutzung verlange, dann bringe ich ja direkt schon zum Ausdruck,
ja,
dass gar nicht die Löschung erfolgen soll. Das heißt, ein Einschränkungsverlangen enthält bereits die Löschablehnung.
Mhm.
So, jetzt ist die Frage, was will der? Der will, dass die Daten nicht auf der Website veröffentlicht werden.
Genau.
Aber er ist vollkommen fein damit, dass diese Daten weiter in seinem Kundenaccount gespeichert werden bei der Laura GmbH. Damit ist er ja absolut fein.
Mhm.
Er möchte nur, dass die Daten halt nicht veröffentlicht werden. Das heißt, er möchte ein weniger der Verarbeitung ohne die Löschung.
Genau.
Ja. Und damit haben wir eigentlich schon die beiden wesentlichen Voraussetzungen. Also es ist natürlich notwendig, dass in diesem Einschränkungsverlangen zum Ausdruck kommt, was will er denn überhaupt? Also welche Verarbeitungen sollen eingeschränkt werden? Aber in dem Fall ist es ja auch einfach. Er möchte einfach nur nicht, dass das Feedback veröffentlicht wird.
Und damit wären wir ja relativ schnell dabei zu sagen, okay, Voraussetzungen von Artikel 18, Haken. So, und jetzt kommt natürlich die Frage, wann kommt ein Unterlassungsanspruch in dieser Konstellation zum Tragen? Herbert ist jetzt schon noch ein bisschen persönlich enttäuscht und vermerkt in seiner E-Mail eben auch, er möchte das auch nicht, dass das wieder passiert. Sind wir dann schon in der Konstellation, bei der man dann überlegt, Unterlassungsanspruch?
Also meines Erachtens ist bereits das, auch ohne diese zusätzliche E-Mail, bereits ein Unterlassungsanspruch. Also
spannend.
Die E-Mail, also diese Meldung, er möchte nicht, dass die Daten veröffentlicht werden, das wird er ja auf die Zukunft beziehen. Er hat ja kein Interesse daran, dass es nur beseitigt wird, also dass diese Äußerung einmal kurz von der Website runterkommt und dann Laura GmbH 2 Minuten später stellt es wieder auf die Website. Das will er ja nicht, sondern er will halt, dass dauerhaft sein Feedback nicht online ist. Das heißt, wir haben da schon einen datenschutzrechtlichen Unterlassungsanspruch.
Spannend.
Wenn man das über Artikel 18 bauen will. Also meine große Kritik ist eigentlich die Problematik, das über Artikel 17 herzuleiten. Denn Artikel 17 ist ein Löschanspruch und die Rechtsfolge, die passt eigentlich gar nicht. Also wenn ich jetzt unterlasse, dass die Daten in einer bestimmten Weise verarbeitet werden, das kann ich ja auch nur als Verantwortlicher unterlassen, wenn ich weiß, welche Daten ich nicht in irgendeiner Weise verarbeiten darf. Das heißt, ich muss im Prinzip die Daten speichern, darf sie gar nicht löschen, weil ich ansonsten gar nicht mehr weiß, was darf ich jetzt nicht veröffentlichen. Artikel 17 greift aus ganz, ganz vielen Gründen da meines Erachtens zu kurz.
Spannend. Du hast gesagt, das ist wohlherrschende Meinung.
Genau.
Das, also ich finde ja immer, dann darf man also wenigstens auch mal fragen, glaube ich, warum ist das herrschende Meinung? In der Mangelung anderer Möglichkeiten oder im Blick für andere Möglichkeiten? Offensichtlich, der Generalanwalt hat es ja nochmal ganz anders begründet. Warum ist das so verfestigt?
Tja, das ist eine gute Frage. Also zum einen gibt es diese Delisting-Fälle. Und Delisting, das sind diese Fälle, wo ein Suchmaschinenbetreiber Daten veröffentlicht von Betroffenen. Irgendwer hat irgendwann mal Unsinn gemacht. Häufig sind da Straftaten der Hintergrund. Und wenn man nach dem Namen des Betroffenen googelt, dann findet man natürlich diese Straftaten.
Ja.
Oder was ihm auch immer Anrüchiges vorzuwerfen wäre. Die Leute wollen, dass das nicht angezeigt wird. Also wenden sie sich gegen den Suchmaschinenbetreiber, weil sie sagen, okay,
ja,
ohne dich, lieber Suchmaschinenbetreiber, findet niemand die Information. Deswegen gehen wir jetzt gegen dich vor.
Genau.
Und da fängt das große Problem an. Der EuGH hat das unter der Geltung der Datenschutzrichtlinie schon mal entschieden. Und da nimmt eigentlich das Unheil so langsam seinen Lauf.
Aber das ist ja schon ein paar Tage her, um das mal einzuwerfen, ne?
Genau, das war 2014.
Mhm.
Und da hat der EuGH zu Artikel 12 Buchstabe B der Datenschutzrichtlinie entschieden. Der sah vor, dass man Daten berichtigen, löschen oder sperren lassen kann.
Mhm.
Und das, was damals als Sperrung bezeichnet wird, das bezeichnen wir heute als Einschränkung der Verarbeitung.
Mhm.
Ganz wichtig ist, Löschung und Sperrung sind in der Datenschutzrichtlinie die gleiche Vorschrift. Und der EuGH hat dann die Datenschutzrichtlinie ausgelegt und hat gesagt, ja, es gibt einen Anspruch, der auf Nichtanzeige von personenbezogenen Daten gerichtet ist,
mhm,
in Klammern also eine Unterlassung der weiteren Anzeige dieser Daten. Dann kam die DSGVO und der Europäische Datenschutzausschuss hat gesagt, ja, das ist doch Artikel 17 DSGVO. Ja, das ist doch Artikel 17. Warum sagt der ETSA, das ist Artikel 17 DSGVO? Weil der ETSA wiederum eine spätere EuGH-Entscheidung auslegt.
Mhm.
Der EuGH hat nämlich dann 2019 nochmal, was 2019 oder 2021?
Finden wir raus.
Ich müsste nachgucken.
Ich habe Hausaufgaben. Ich glaube, die meisten brauchen hier ein bisschen Unterstützung mit den verschiedenen Urteilen, die wir heute referenzieren. Und ich gebe mir ein bisschen Mühe, so viel wie möglich in den Shownotes zu verlinken. Also spätestens dann haben die Zuhörer und Zuhörer das auch richtig. Kriegen wir hin.
Das ist sehr gut. Ja, jedenfalls der EuGH hat irgendwann dann mal diesen Delisting-Anspruch oder auch diesen Unterlassungsanspruch auf Artikel 17 gegründet.
Mhm.
Warum eigentlich? Also eigentlich hat der EuGH vom Ergebnis her gedacht. Warum? Das große Problem bei diesen Delisting-Fällen ist, es gibt ein Informationsinteresse der Allgemeinheit.
Ja.
Und dieses Informationsinteresse besteht. Das besteht ja vielleicht auch an sensiblen Daten oder an Straftatendaten.
Möglicherweise ganz besonders.
Ja, genau.
Mhm.
Und bei Artikel 6, 1f können wir schön abwägen. Ne? Wie groß ist das Informationsinteresse der Allgemeinheit?
Mhm.
Wie groß ist das Interesse des Verantwortlichen, diese Daten zu verarbeiten oder anzuzeigen? Und wie hoch ist das Betroffeneninteresse, dass seine Daten eben nicht weiter angezeigt werden?
Ja.
Artikel 6, 1f ist das super einfach. Sobald es aber in den sensiblen Bereich geht, haben wir in Artikel 9 Absatz 2 keine Interessenabwägung.
So ist das.
Das
wohl
fehlt uns da einfach.
Ja.
Und was hat der EuGH gemacht? Der EuGH hat gesucht. Der hat gesucht, wo finden wir denn jetzt eine gute Interessenabwägung, dass wir eine Interessenabwägung bei der Anzeige sensibler Daten vornehmen können.
Ja.
Und der EuGH hat gesucht. Und irgendwann fand er den Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe A.
Mhm.
Da steht nämlich drin, ich darf Daten weiterverarbeiten, wenn das erforderlich ist für die Meinungsfreiheit und die Informationsfreiheit.
Ja.
So.
Könnte man jetzt erstmal sagen, passt ja perfekt. Könnte man ja erstmal sagen.
Passt perfekt.
Mhm.
Aber den Artikel 17 Absatz 3a kann ich natürlich nur dann anwenden, wenn ich irgendwie in den Artikel 17 reingekommen bin.
Da muss man irgendwie erstmal gelandet sein. Sonst kommt es auch nicht in Absatz 3.
Mhm. Genau. Das heißt, der EuGH hat einfach so ein Steigbügelhalter, den Artikel 17 Absatz 1 genommen, hat gesagt, ja, da ist unser Einfallstor,
mhm,
um dann auf eine Interessenabwägung nach Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a durchführen zu können. Aber das ist eigentlich ein Versehen.
Mhm.
Und der EuGH stützt es eigentlich nur auf Artikel 17 Absatz 1, um halt die Interessenabwägung durchführen zu können.
Ja.
Und der EuGH hat auch nie gesagt, ob jetzt dieses Delisting eine Form der Sperrung oder der Einschränkung ist, beziehungsweise also Sperrung oder Einschränkung einerseits, oder ob das nun eine Form der Löschung ist. Das hat der EuGH nie gesagt. Er hat immer nur gesagt, die Daten sind nicht anzuzeigen und es ist abzuwägen nach Artikel 17.3.
Mhm.
Und daraufhin kam der Etzer dann auf die Idee, ja gut, wenn der EuGH das über Artikel 17 macht, dann sind wohl Unterlassungsansprüche nach Artikel 17 Absatz 1 in der DSGVO enthalten.
Und jetzt hier für meinen Herbert. Oh, ich hoffe, er hieß auch Herbert. Manchmal vergesse ich meine ausgedachten Namen, aber ich glaube, er hieß Herbert. Welche Rolle spielt das für Herbert? Jetzt, also mal ganz pragmatisch. Also der will, dass jetzt das da wegkommt so. Und die Laura GmbH ist ja, wie alle wissen, datenschutzrechtlich sehr gut aufgestellt und ist bereit, das jetzt einfach durchzufechten, im Zweifel bis zum EuGH. So, warum auch nicht? Und jetzt ist die Frage, was muss Herbert anders machen? Oder wie könnte sich ja auch die Laura GmbH einlassen oder sich wehren? Was sind so deine Gedanken dazu?
Also Herbert selbst wird ja nicht, also man muss ja, um Ansprüche geltend zu machen, kein Jurist sein. Das ist ein großer Vorteil. Das heißt, wenn ich mich an einen Verantwortlichen wende und sage, hör auf, meine Daten zu veröffentlichen, dann spielt es keine Rolle, ob ich das jetzt über Artikel 17 oder über Artikel 18 mache.
Mhm.
Das große Problem fängt dort an, wenn ich mir das mal von der Rechtsfolge von Artikel 17 angucke. Also Artikel 17 Absatz 1d hat ja auch, ähnlich wie Artikel 18 Absatz 1, die Voraussetzung, die Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
Mhm.
Soweit so deckungsgleich. Na, wir haben ja schon gesagt,
hilft erstmal.
Mit der Interessenabwägung kommen wir nicht so weit, deswegen unrechtmäßige Verarbeitung. So, jetzt steht aber in Artikel 17, der Verantwortliche ist verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen.
Ja.
So, jetzt stellen wir uns vor, wir stützen das jetzt auf Artikel 17 Absatz 1 und dieses Feedback wird gelöscht.
Ja, das wäre die Rechtsfolge, ganz klar, ne?
Das wäre die Rechtsfolge. Vielleicht nochmal ganz kurz zu diesen Auslistungsfällen.
Mhm.
Diese Auslistungsfälle, da werden keine Daten gelöscht. Das ist ja das Irritierende.
Mhm.
Deswegen ist es von der Rechtsfolge sowieso ein bisschen komisch. Aber wenn wir einfach mal Artikel 17 Absatz 1 anwenden, dann muss der Verantwortliche die Daten löschen.
Ja.
Jetzt ist es aber vielleicht so, dass der Verantwortliche aus gesetzlichen Gesichtspunkt verpflichtet ist, die Daten zu speichern.
Ja.
Und dann kommt er in so ein Wabank-Spiel. Ne? Dann muss er entweder aus gesetzlichen Pflichten die Daten weiterspeichern oder diese löschen, und diese Pflichtenkollision kann man nicht vernünftig auflösen.
Ja.
Aber auch wenn er nicht dazu verpflichtet ist, dann unterstellen wir, der Verantwortliche, die Laura GmbH, löscht jetzt dieses Feedback von Herbert.
Mhm.
Also es wurde veröffentlicht, Herbert meldet sich, Laura GmbH löscht, und der Herbert ist mit den kleinen Mini-Lauras weiterhin sehr, sehr glücklich. Und
nachvollziehbarerweise, natürlich.
Genau. Und dann sagt der Herbert, ja, er schreibt noch ein Feedback-Mail. Er sagt, ich bin so glücklich. Vielleicht sagt er sogar was wie, die Mini-Laura hat mich von Schnupfen geheilt oder Ähnliches.
Natürlich. Ja, schön.
Oder hat mir aus einer Depression rausgeholfen. Das haben wir Gesundheitsdaten.
Mini-Laura macht glücklich. Mhm. Oh ja. Oh, hat ihm aus... Oh, das gefällt mir. Ja. Hm?
Also es muss nicht zwingend sensible Daten sein, aber könnte man ja auch drüber nachdenken.
Ja.
Jedenfalls, dieses Feedback ist wieder so gut. Und weil ja alle Daten vom alten Feedback gelöscht wurden, passiert wieder das Gleiche. Das heißt, der Support-Mitarbeiter denkt sich, ist doch eine gute Idee, so ein Top-Feedback bekommen, das müssen wir doch online stellen, sagt der Marketingabteilung Bescheid. Die Marketingabteilung stellt es wieder online. Auf einmal haben wir wieder das Problem, dass wir im Prinzip einen wesensgleichen Verstoß haben, nämlich wieder sind Daten auf die Website von der Laura GmbH geraten. Ja klar, jetzt kann der Betroffene wieder nach Artikel 17 vorgehen, dann wird es wieder gelöscht, dann kommt das nächste Feedback und es geht wieder online, dann kommt und so weiter und so fort. Das heißt, das Löschen, das wirkt erstmal nur für den Moment.
Genau.
Es ist so eine Art, es geht so ein bisschen in Richtung Beseitigung von Daten.
Mhm.
Aber das Löschen, das hilft immer nur vorübergehend.
Ja.
Der Betroffene, der Herbert, der will aber, dass seine Daten künftig nicht mehr für diese Zwecke, also nicht mehr veröffentlicht werden. Und wenn der Verantwortliche diese Daten löscht, dann kann er gar nicht mehr in die Zukunft arbeiten. Also weiß er ja gar nicht, was ihm in Zukunft verboten ist und was nicht verboten ist. Das heißt, die Löschung, die hilft dem Herbert gar nicht weiter. Und ja, es ist halt auch von der Rechtsfolge, passt es nicht, diese Daten zu löschen.
Ja, ganz spannend. Vielen, vielen Dank für das Herausarbeiten. Ich glaube, das ist auch, sonst wirkt es schnell, als ob man hier so ein, in so eine Auseinandersetzung im Elfenbeinturm quasi so. Das ist aber für einen Betroffenen möglicherweise eben von wirklich praktischer Relevanz, weil Herbert möchte einfach, er möchte glücklich sein mit seinem Mini-Laurus und es sei ihm auch gegönnt, aber er möchte eben das auch vielleicht nicht immer zu wiederholen müssen. Mal abgesehen davon, auch als verantwortliche Stelle für die Laura GmbH. Beim ersten Mal ist der Herbert ja vielleicht noch gnädig mit der verantwortlichen Stelle und sagt sich so, naja, dann sage ich denen mal, das, so habe ich mir das nicht vorgestellt, aber ich bin ja eigentlich glücklich mit dem Produkt und fühle mich da verbunden und dann wird das bestimmt alles gut sein für die Zukunft. Aber auch als die Stelle, die diese betroffenen Rechte auch gerne ordnungsgemäß umsetzen möchte, weil, wie gesagt, ne, Laura GmbH, Datenschutzcompliance, Top-Priorität, immer schon gewesen, so. Aber was ist denn eigentlich, wenn es wieder passiert und Herbert ist dann richtig, richtig nicht glücklich? So. Und der ist dann vielleicht so nicht glücklich, dass er vielleicht sagt, so, jetzt ist offensichtlich Zeit, jetzt muss ich zur Aufsichtsbehörde und mich mal beschweren. Weil so geht's ja jetzt auch nicht. Die veralbern mich doch da bei der Laura GmbH. Also egal, wie glücklich mich da die Mini-Laura macht, aber so geht's jetzt nun auch nicht mehr. Das ist jetzt gar nicht so abwegig und stellt, glaube ich, im Alltag häufig auch Situationen dar, warum Betroffene von ihrem Beschwerderecht Gebrauch machen. Also sicherlich nicht nur aufgrund dieser Problematik, so meine ich das nicht, aber weil sich Leute nicht ernst genommen fühlen oder glauben, dass verantwortliche Stellen das nicht ordnungsgemäß umsetzen. Das ist natürlich abstrus in so einer Situation, wenn man geglaubt hat, man hätte das ja ordnungsgemäß umgesetzt. Denn effektives Löschen bedeutet eben, dass es eben auch wirklich gelöscht ist. Deswegen danke ich dir für diesen wirklich guten Praxisbezug, den wir uns, glaube ich, alle, die ja mit Datenschutz rumrütteln müssen, auch gut vorstellen können. So ist es wohl.
Ja. Sehr gern. Also, was ich noch vielleicht anmerken muss zu diesem Herbert-Fall, du sagst es ganz richtig, nicht jeder Betroffene will sofort zur Aufsichtsbehörde rennen. Und nicht jeder Betroffene will sofort Schadensersatz geltend machen. Aber wenn man natürlich dann dem Betroffenen nicht entgegenkommt, indem man halt seinem Unterlassungsbegehren nachgibt, was ja durchaus berechtigt sein kann, dann bleibt dann dieser Verstoß gegen Artikel 6 und dieser Verstoß gegen Artikel 6 kann natürlich dann auch entsprechende Folgen haben nach Artikel 82, nach Artikel 83 und so weiter.
Absolut.
Und vielleicht ganz wichtig, ne, also was man auch sagen kann, es kann ja durchaus sein, dass das Informationsinteresse irgendwann mal stärker wird oder schwächer wird. Also so eine Interessenabwägung, wie der EuGH sie ja richtigerweise vornimmt, die lässt sich auch über Artikel 18 Absatz 2 abbilden. Dort haben wir auch ein wichtiges öffentliches Interesse der Union oder des Mitgliedstaates. Und da haben wir natürlich, fällt die Meinungs- und die Informationsfreiheit da genauso drunter. Das heißt, auch diese Abwägung kriegen wir über Artikel 18 Absatz 2 abgebildet. Dieser Weg über Artikel 17 Absatz 3 und dafür dann den Artikel 17 Absatz 1 als Steigbügel zu benutzen, das ist eigentlich gar nicht notwendig. Und stell dir vor, der Herbert, der wird irgendwann, keine Ahnung, Bundeskanzler und dann kann es ja vielleicht anders aussehen. Da kann es ja durchaus sein, dass ein Informationsinteresse der Allgemeinheit daran besteht, wie viel Spaß er mit den Mini-Laurus hat.
Ich bereue das Beispiel gerade, aber es ist einfach zu lustig. Ja, ich sehe das ähnlich und Positionen können sich verändern und auch das Interesse kann sich verändern und Zusammenhänge können auf einmal interessant werden. Was ist, wenn der Herbert auf einmal in diesem Kontext irgendwie anders in Erscheinung tritt. Also da sind mehrere Konstellationen dankbar, also auch wenn er nicht Bundeskanzler wird. Aber ich wünsche natürlich Herbert nur das Allerbeste. Wir haben ja dieses Jahr noch was ganz Spannendes vor. Das ist so, ich hatte vorhin ja angeteasert, wir haben heute noch ein zweites Thema. Das ist jetzt definitiv etwas leichter als die Anforderungen und Herausforderungen im Rahmen eines Unterlassungsanspruchs in der DSGVO. Wir hatten im Vorfeld besprochen, dass wir das heute aufnehmen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe, ja, ich mache sowieso aus meinem Herz keine Mördergrube. Ihr wisst es alle, ich bin ein riesen Fan von der Datenschutzkonferenz. Und damit sind nicht die ganzen Aufsichtsbehörden gemeint. Also die sind auch super. Ne? Also, aber ich meine, ein ganz spannendes Event, das jährlich korrigiere mich, immer im September ist.
Ja.
Und in Düsseldorf stattfindet. Und die Konferenz, die man aus meiner Sicht besucht haben muss. Und letztes Jahr habe ich das schon platziert und dafür ganz, ganz viel Werbung gemacht. Und dieses Jahr habe ich natürlich einfach mir die Quelle einfach mal rangeholt. Es war kein Zufall, dass ich vorhin in deiner Vorstellung, Alexander, einmal auch mal gesagt habe, dass du beim Datenschutzberater eben intensiv mitgestaltest. Und jetzt mal aus deiner Sicht, also nicht nur hier Fangirl-Variante, sondern aus deiner Sicht, was ist die Datenschutzkonferenz? Warum muss man dahin? Warum bin ich so begeistert? Warum sind so viele andere begeistert?
Also ich greife einfach mal gerne das auf, was man von vielen Leuten hört und was es, glaube ich, auch sehr gut beschreibt, nämlich das Klassentreffen der Datenschützer.
Ja, ich liebe das auch.
Es ist ein 2,5-tägiges Event, also Vorabendempfang bei PwC und dann 2 Tage gibt es dann Vollbetankung mit Datenschutzrecht. Aber halt das Coole ist, alle Leute sind da. Jeder, der irgendwie, ich sag mal, die Promis aus dem Datenschutz sind alle da. Und ja, man hat dort eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre. Also es ist eher so auch so ein, hat einen großen Netzwerkcharakter.
Absolut.
Es ist wirklich was von einer Klassenfahrt. Alle kommen nach Düsseldorf, alle quatschen miteinander, alle diskutieren miteinander, alle trinken Bier gemeinsam. Also da kommen verschiedene Faktoren zusammen und das ist einfach ein absolutes Highlight.
Absolut. Zu den wichtigsten Eckdaten, bevor ich vielleicht noch ein bisschen erzähle, was die Faszination, aber auch den Spaß aus meiner Sicht so ausmacht. Also die Anmeldung läuft. Ich werde euch in die Shownotes natürlich einmal verlinken, wo ihr euch anmelden könnt und auch natürlich alle weiteren Informationen bekommen könnt. Aber die Datenschutzkonferenz startet am 24. September, wie gesagt, in Düsseldorf. Es ist aber so, wenn das von den Vorjahren beibehalten würde, und so hatte ich jetzt auch die ganzen Infos empfunden, man kann auch, also es ist hybrid, also wer verhindert sein sollte, kann auch online, also digital teilnehmen, wobei ich natürlich ein enormes Plädoyer für die Vor-Ort-Variante tatsächlich machen würde, weil der Netzwerkcharakter natürlich einfach nochmal ein ganz anderer ist beim Kaffee und oder beim Bier oder Wein oder der Cola. Also es ist ja auch völlig egal, eben einfach mal ganz anders ist. Das ist ein Mittwochabend, da geht's los. Wobei die Konferenz selber beginnt dann am Donnerstag, dem 25. September und ist wirklich auch vollgepackt. Also auch bis Freitag eben später Nachmittag. Dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, habt ihr euch ja richtig Mühe gegeben. Also auch die Leute quasi gefühlt bis zum letzten Moment einfach, dass man ja auch nicht gehen möchte, ne? Also und auch nicht jetzt irgendwie früher nach Hause fahren möchte. Weil wer das macht, ist ja wirklich selber schuld dieses Jahr, weil ihr ja mit den letzten Panels so spannende Sachen noch dabei habt, um die Leute quasi am Ball quasi zu halten. Sagt man das? Am Ball zu halten? Naja, ist ja auch nicht so wichtig, ich glaube.
Bei Laune zu halten.
Bei Laune zu halten. Danke dir. Du, ich werde es auch in meinem Leben nicht lernen. Also Sprichwörter sind echt meine Achillesferse und ich will es trotzdem sagen, weil es so schön bildlich ist und dann kommen die lustigsten Sachen bei raus. Naja, aber ihr habt mich hoffentlich verstanden. Also an 2 vollen Tagen. Toll, aber nicht nur, weil ganz viele spannende Vortragende da sind. Das ist auf jeden Fall gewährleistet. Das seht ihr auch, ihr Programm ist online. Es gibt kaum ein Thema aus dem Datenschutzbereich, das nicht irgendwo Aufmerksamkeit bekommt. Es ist die Mischung der Referierenden. Ne? Es sind eben Datenschützer, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, aber auch Kolleginnen und Kollegen aus den Behörden, die eben auch ihren Input mit reinbringen, um damit einen tollen Mix zu ermöglichen. Gemixte Panels zwischen den Kolleginnen und Kollegen aus der Rechtsanwaltschaft plus Behörden, also sowohl als auch. Ne?
Ja, also wir legen auch immer viel Wert darauf, dass unser Programm auch zugeschnitten ist auf Praxis. Ne? Es geht halt nicht nur darum, akademischer Elfenbeinturm, sondern wie kriege ich es eigentlich dann auch in der Praxis umgesetzt? Wir haben super viele Vertreter, ich glaube, 4 oder 5 Aufsichtsbehörden haben wir dabei. Mhm. Baden-Württemberg, Berlin, BFDI, Bayern, Hamburg, glaube ich auch. Also da sind die Aufsichtsbehörden dabei. Da kann man auch tatsächlich dann gucken, wie macht ich es in der Praxis? Wie sieht die Aufsichtsbehörde das in der Praxis? Und auch die Vorträge sind bei uns immer, wir geben immer den Referenten mit, hier bitte zeigt, demonstriert, was das für praktische Auswirkungen hat. Wie kann ich es praktisch umsetzen? Mhm. Und das ist unser ganz klarer Fokus.
Und als Teilnehmerin aus der Vergangenheit gibt es noch etwas, was nicht ausreichend Lob bekommt aus meiner Sicht für dieses Format, die hervorragende Tagungsdisziplin. Also nicht nur von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, sondern eben auch von den jeweiligen Personen, die durch quasi dieses Programm führen und moderieren. es wird enorm viel Wert darauf gelegt, dass die Slots alle eingehalten werden und dass dort eben auch bei den Referierenden vor allen Dingen auch die entsprechende Disziplin ist. Und da sind doch schon ein paar mehr Leute dabei, die können auch locker nochmal 2 Stunden länger erzählen, ohne Probleme. Und im Übrigen würde ich denen wahrscheinlich auch noch zuhören länger. Nur das Schöne daran ist, dass das so gewertschätzt wird, die Zeit ist, weil dann auch die Pausen eingehalten werden. Und das ist jetzt nicht, weil wir alle immer zur Pause bräuchten, das meine ich gar nicht, sondern weil die Pausen, Alexander, du hast es gerade gesagt, eben auch, das ist ein Katalysator für diesen Netzwerkcharakter. Weil wenn man die einfach wegstreicht, weil man über die Zeit geht, weil man das Zeitmanagement nicht richtig hingekriegt hat und als erstes werden die Pausen gekürzt, das kenne ich von anderen Veranstaltungen leider zu Genüge, das findet eben kaum statt. Und damit meine ich nicht, dass mal was 2-3 Minuten länger geht. Das meine ich nicht. Also das kannst du ja quasi schon vergessen. Sondern da wird eben wirklich auch das eben auch in den Fokus genommen von allen, die dort mit organisieren und moderieren. Und das ist super, super spannend, weil dadurch ist jede Pause eben auch die Möglichkeit, sich weiter unterhalten zu können, vernetzen zu können. Und natürlich, da kommt auch ein bisschen dieser Klassentreffencharakter, kommt da ja natürlich durch. Also das ist nicht nur in den Abendveranstaltungen, die das definitiv unterstreichen, aber auch in den Pausen und ob das Mittagessen ist, aber auch all die Kaffeepausen, die jeder in Einzelnen genommen. Ich habe, glaube ich, letztes Jahr in jeder Pause mit jemand anders geredet. Ja. Das war so cool. Also ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich irgendwie das dann kurz halten musste, weil ich dann ja weiß, ja, es gibt noch genügend Möglichkeiten, auch noch mit vielen anderen Leuten zu reden.
Auf jeden Fall. Also der erste Konferenztag, der Abend ist auch immer relativ lang. Wir kehren dort in der Düsseldorfer Brauerei ein. Mhm. Und ja, da hat man dann noch genügend Möglichkeit, mit jedem ins Gespräch zu kommen, Absolut. In geselliger Atmosphäre. Apropos, was machst du eigentlich vor diesem Brauereibesuch? Was machst du eigentlich am 25.09. um 18 Uhr?
Ah, da mache ich total spannende Sachen und freue mich richtig, richtig doll. Es gibt dieses Jahr auf der Datenschutzkonferenz einen Live-Podcast. Und zwar unter dem sehr knackigen quasi Programmpunkt Datenschutzkonferenz meets Dr. Datenschutz. Also als Live-Podcast haben wir die Situation so gestaltet, dass wir natürlich mit all den Vorteilen, die ein Live-Publikum mit sich bringt, eben ein Podcast-Format haben. Und ich freue mich riesig, ein ehemaliger, also tatsächlich wiederholter Gast aus dem Dr. Datenschutz-Podcast ist dabei, selber auch mit enormer Erfahrung als Podcast, aber natürlich einer der Datenschützer in Deutschland, der liebe Stefan Hansen-Öst, wird das zusammen mit mir gestalten. Wir hätten auch sagen können, wir hatten mal eine Folge, Doktor, wenn der Guru zum Doktor kommt, ist, glaube ich, ist die Folge von Dr. Datenschutz. Ich glaube, wir hätten hier auch noch ein cooles anderes Wortspiel hinkriegen können für die Bezeichnung von unserem Live-Podcast. Ich fühle mich wie so ein kleines Kind. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Ostern und Weihnachten kommen zusammen. Also ich gehe zu meinem Lieblingsevent im Jahr. Ich sehe alle meine Datenschutzfreunde wieder. Und dann kann ich auch noch einen Live-Podcast machen. Es ist einfach zu schön. Also das wird, glaube ich, richtig, richtig cool.
Ja, ich bin da auch voller Freude und vor allem auch gespannt auf den Live-Podcast. Das ist ja das erste Mal, dass wir sowas haben im Programm. Mhm. Und ich freue mich drauf, ja.
Ich mich auch. Ehrlich, ich habe auch total Respekt davor. Ich finde, das ist auch okay. Ein bisschen Aufregung gehört natürlich auch dazu und das macht einen häufig ja auch richtig gut. Ich habe selbst schon Live-Podcasts von anderen gesehen und war immer wieder beeindruckt, was Stimmung ausmachen kann, auch für die Podcasts selber. Und darauf freue ich mich ganz besonders, denn so schön meine Rolle als Host sein kann und ich auch, ja, quasi, Laura darf alles fragen, was sie so schon immer mal fragen wollte und ich das ja auch ausnutze, bis mich mal wahrscheinlich irgendwann jemand in meine Schranken weist, ist es ja so, dass ich die Idee, mit vielen Kolleginnen und Kollegen, geschätzten anderen Datenschützern einfach in so einem Raum und all der Stimmung, die das mit sich bringt, die übrigens immer sehr locker und es wird viel gelacht auf der Datenschutzkonferenz. Bin ich gespannt, wie die Leute das annehmen und welche Stimmung und was wir da so auch einfangen können. Das, glaube ich, wird sehr cool. Ja, auf jeden Fall. Bevor ich gleich in meine gewohnte Abmoderation gehe, eine Sache, die sicherlich auch noch einfach, die gehört jetzt heute noch mit dazu. Wenn die Zuhörer und Zuhörer sagen, oh Mensch, der Alexander, coole Type, wo kann ich mehr von ihm lesen? Wie erfahre ich was von dem? Wo ist der? Wie kann ich den kontaktieren? Wo lese ich seine Sachen überhaupt? All die tollen Dinge über dich. Wie können die Zuhörer und Zuhörer das finden? Erzähl mal.
Also ich bin auf LinkedIn und auf X aktiv, wobei letzteres nicht mehr so aktiv, aber Leute erfahren alles, was ich so treibe und können mich natürlich sehr gern über LinkedIn am besten kontaktieren.
Perfekt, cool.
Und ansonsten natürlich fleißig meine Beiträge in diversen Zeitschriften lesen, die man ja über die gängigen Rechercheplattformen findet.
Ja, spannend. Verlinken wir natürlich wie gehabt all Informationen von unseren Gästen hier aus dem Podcast in den Shownotes, also müsst ihr euch da gar keinen Sorgen. Wir hier, Dr. Datenschutz Podcast mit ganz viel Service für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür, Alexander. Vielleicht hier an der Stelle natürlich, wie immer, freuen wir uns auf eure Anregungen und natürlich auch Kritik. Kommentiert dafür gerne den Podcast, gebt dafür zum Beispiel eine Bewertung bei Apple Podcast oder auch bei Spotify ab. Wir lesen das, das ist spannend, das bringt uns weiter und über vieles freuen wir uns auch einfach. Deswegen da an all die, das schon mal getan haben, ein herzliches Dankeschön an der Stelle mal. Empfehlt den Podcast gern auch weiter an andere interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer. Ist immer spannend, welche Überschneidungen es sich auch bieten. Also gerne das immer. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen Abonnenten. Die nächste Folge ist bereits in Planung. Es wird spannend und ich freue mich ganz, ganz doll auf meine nächste Gästin. Ihr findet mich selbstverständlich auch auf LinkedIn. Folgt mir gerne dort und dann verpasst ihr auch kein Update mehr zum Podcast. Ich mache den Podcast natürlich nicht allein. Wie immer bin ich inhaltlich zwar verantwortlich, produziert wird der Podcast aber von Ole Wohlers. Für mehr Informationen sonst zum Datenschutz ganz generell, schaut gerne auf unserem Blog nach unter www.dr-datenschutz.de und ihr findet uns natürlich auch bei Blue Sky und Mastodon. Und dann bleibt mir an dieser Stelle nochmal zu sagen, herzliches Dankeschön, lieber Alexander, dass du mein Gast warst und tschüss und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für die Einladung, gerne wieder und ja. Ciao an die Zuhörer und ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Danke.
Ihr Lieben, so kann es manchmal gehen. Nach unserer Aufnahme hat uns noch eine tolle Nachricht erreicht von der Datenschutzkonferenz und wir möchten euch das natürlich nicht vorenthalten, denn wir haben die Möglichkeit, euch einen Rabattcode, also einen Rabatt in Form eines Gutscheincodes, in Höhe von 50 Euro auf den Nettopreis auf alle Preiskategorien für die Datenschutzkonferenz anbieten zu können. Und zwar entweder für Vor-Ort-Tickets oder auch für die Livestream-Teilnahme. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ganz leicht, ich nehme euch einmal an die Hand. Ihr geht auf www.datenschutzkonferenz.de. Dort könnt ihr eure Tickets kaufen, da ist der Ticketshop. Und dort gibt es ein Feld, das heißt Gutschein einlösen. In dieses Feld gebt ihr dann den Code ein, Podcast. Und dann wird direkt das Preisangebot aktualisiert. Ihr könnt euer Ticket auswählen mit 50 Euro Rabatt. Mit ganz viel Liebe von eurem Dr. Datenschutz Podcast Team. Und wem das jetzt so schnell war, überhaupt gar kein Problem. Wir packen euch alle Infos in die Shownotes. Und ich würde mich super freuen, viele, viele von euch live wiederzusehen auf der Datenschutzkonferenz in Düsseldorf. Bis dann!